Ja, in dem Stundenplan steht, dass das Thema heute Missionsbericht ist. Heute wird es nicht ein direkter Missionsbericht sein, sondern ich möchte mit euch ein Thema teilen, das mir eigentlich, als wir noch in Kirgisistan waren, auf dem Herzen lag, nämlich über die Mythen der Mission zu sprechen. Ich habe festgestellt, also zumindest bei mir war das so und bei manchen anderen, dass unsere Vorstellung von Mission geprägt wurde von Büchern, von solchen Büchern wie John Hyde, der Beter und der China-Missionar. So ist mir jetzt gerade der Name aktuell entfallen. Ja, Hudson Taylor. So, und ich weiß, ich bin in so einer, ich nenne das mal romantisch verklärten Vorstellung von Mission aufgewachsen. So, weiß nicht, wie euer Blick auf Mission heute ist, aber ich habe festgestellt, dass da in meinem und ich glaube auch in vielen unserer Köpfe manche Mythen rumgeistern und ja, ich möchte heute ein paar dieser Mythen zerstören. Das muss wahrscheinlich irgendwo angehen. So. Und uns ja, das Thema Mission so ein bisschen in den Blickfeld rücken, weil diese Mythen, das sind so wie dieser Stein hier, der uns den Blick versperrt, dass da unten relativ schlecht zu sehen eine Stadt ist. Eine Stadt, die Gott nicht kennt. Vielleicht, um plastisch vorzustellen, was Mission ist und was wir mit Mission meinen, oder was ich damit meine, ist, wenn wir eine kleine Stadt als Vorstellung nehmen, ungefähr 40.000 Einwohner, das ist ja so eine Stadt wie Erkelenz oder Gifhorn oder Bünde oder Schwäbisch Hall oder Tuttlingen oder Sinsheim. So eine Stadt mit 40.000 Einwohnern, von diesen 40.000 Einwohnern, die sind alles Moslems. So, wenn dort zwei große Moscheen, die jeweils 1.000 Leute fassen können, sind immer noch 48.000 Leute über, die sich in kleineren Moscheen versammeln, sagen wir so bis 100 Leute, dann sind das 480 Moscheen, mit diesen beiden 482 Moscheen in dieser Stadt. Und dann ist in dieser Stadt, also wenn ich das Verhältnis von Kirgisistan runterbreche, dann sind in dieser Stadt 120 Menschen, die Jesus kennen, die Christen sind, wie wir das vorhin gehört haben, die wiedergeboren sind. So, wenn es eine Gemeinde gibt, dann ist das halt 480 kleine Moscheen, zwei riesige Moscheen und eine Gemeinde. Und dann ist in dieser Stadt genau ein Missionar unterwegs. Also die Gemeinde ist dann so wie eine Gemeinde. Es gibt Leute in dieser Gemeinde, die sind evangelistisch aktiv. Es gibt Leute in der Gemeinde, die sind nicht evangelistisch aktiv. Aber dann ist in dieser Stadt genau einer, dessen Herz ganz dafür brennt, diesen 40.000 Moslems das Evangelium zu bringen. Und ja, und diesen Blick würde ich ganz gern öffnen, aufräumen, sodass wir dort nicht irgendwie diese verklärte Vorstellung und die Not, ich habe auch das Lied ausgewählt, die Not, die da ist, Menschen, diese 40.000 Leute, die haben Leid, so wie wir auch alle Leid haben. Aber diese Leute haben keine Hoffnung in diesem Leid. Ihre Vorstellung von Gott ist ein Gott, der weit weg von ihnen ist. Sie beten zu ihm, aber sie haben nie die Gewissheit oder die Hoffnung, dass er die Gebete beantwortet. So, und so habe ich 5 Mythen, die ich heute zerstören möchte. Der erste Mythos ist die Berufung. Also, ich weiß nicht, ob war das Thema ohne Google Worte. Mythos ist ja eine Geschichte, die dann schon so oft erzählt wurde, die so irgendwie sagenhaft ist und die aber nicht wahr ist. Ja, so und so ist die Geschichte, dass zur Mission eine besondere übernatürliche Berufung notwendig ist, ist ein Mythos. Wir haben Fälle und wir kennen Fälle, wo wir in der Berufung eine besondere, übernatürliche Berufung haben, wo Gott in einer besonderen Weise zu Menschen spricht und sie dann vorbereitet. So, ich kann für meinen Teil sagen, wir waren kurz nachdem wir verheiratet waren, hatte ich so eine Erfahrung gehabt, da Gott mir relativ klar gezeigt hat, dass ich habe damals bei Volkswagen gearbeitet, dass ich nicht bei Volkswagen arbeiten werde, sondern dass er mein Arbeitgeber wird. Das war so ziemlich die Worte, die Gott zu mir damals gesprochen hat. Das ist schon 20 Jahre her. So, und dann habe ich 17 Jahre gesucht, was wird das sein? Und dann Mission, unterwegs in Mission, da gab es keine weiteren übernatürlichen Rufe. Und wenn wir über das Thema Berufung kurz sprechen, das Wichtigste, der wichtigste Ruf, den Gott an die Menschen richtet, ist es der Ruf, seine Kinder zu werden. Das ist der Ruf, den ihr alle hört. Das ist der Ruf, den Gott zu jedem von euch durch Predigten, dadurch, dass ihr ein Buch oder die Bibel liest, in eurem Leben. Und ich glaube, Kinder, die in christlichen Familien aufwachsen, Kinder, die in der Gemeinde sind, die hören diesen Ruf nicht einmal, sondern Gott ruft euch, seine Kinder zu werden. Das ist der wichtigste Ruf, den es im Reich Gottes gibt, nämlich, dass ihr Kinder Gottes werdet. Und auch meine Feststellung ist, manche Leute kommen auch aufs Missionsfeld und das ist nicht der Hauptruf. Sie sehen sich, wir haben das Thema Identität gesprochen, in ihrer Identität sehen sie sich als Missionare. Und sie sehen sich nicht als erstes in ihrer Identität als Kinder Gottes. Und wenn es dann in der Mission nicht klappt, wenn Dinge schief laufen, dann fallen die in ein Loch. Aber wenn dieser Ruf klar ist, wenn wir auf diesen Ruf geantwortet haben und diesem Ruf gefolgt sind und Kinder Gottes geworden sind, und das ist das Erste, dann haben wir ein Fundament. Und auf diesem Fundament können wir aufbauen. Und auch dieser Ruf ist ja manchmal übernatürlich. Manchmal gibt es Visionen, manchmal gibt es Träume, wo Gott Menschen aufweckt. Aber viele von uns haben erlebt, dass dieser Ruf nicht übernatürlich ist, sondern dass Menschen predigen und in unserem Herzen wird das klar, das, was wir vorhin gehört haben, dass ich ein Sünder brauche, dass ich ein Sünder bin, und dass ich einen Erlöser brauche und dass ich zu Jesus kommen kann und gerettet werden kann. So, und das ist bei dem Thema Berufung die wichtigste Berufung, die ihr habt, nämlich die Berufung, Gottes Kinder zu werden. Und alles andere baut darauf auf. Und es ist viel wichtiger, als zu horchen und auszuschauen und zu warten, dass Gott mich übernatürlich zu einer besonderen Aufgabe in seinem Reich ruft, ist es, sich ihm anzubieten. Ihr kennt wahrscheinlich die Geschichte, ich werde die jetzt nicht lesen. Als Gott Jesaja ruft, Jesaja sieht im Tempel die Herrlichkeit Gottes. Jesaja sagt, ich bin ein sündiger Mensch, weh mir, ich vergehe. Da kommt der Engel, nimmt eine Kohle vom Altar und berührt seine Lippen. So, und das klingt so schön, aber wenn man die Lippen mit einer heißen Kohle berührt, dann tut das weh. So, und dann sagt Gott, wer will mein Bote sein? Wen soll ich senden? Und mit vielleicht blutigen Lippen, die verbrannt sind, antwortet Jesaja, hier bin ich, sende mich. Und das ist das, wo ihr als junge Menschen schon anfangen könnt. Vielleicht erzähle ich noch eine Geschichte. Die allerersten Jugendbibeltage hier. Ich komme aus relativ konservativem Kontext. So, das heißt, für uns war so Sport während der Jugendbibeltage, habe ich mich nicht wirklich angenehm gefühlt bei dem ganzen Spiel. So, und dann haben wir mit den Jungs Fußball gespielt. Und ich habe dann mitgespielt, aber so richtig gut habe ich mich nicht gefühlt. Aber bei diesem Fußballspiel hat Gott zu mir geredet, durch Eddie. Eddie war dann halt, ich weiß gar nicht, ich glaube in unserer Mannschaft und dann waren da die Stürmer, kleinere Jungs und der hat immer gesagt, Jungs, lauft nach vorne, bietet euch an. Lauft nach vorne, bietet euch an. Und Gott hat zu mir geredet, das ist das, wie es in seinem Reich funktioniert. Lauf nach vorne in deinem geistlichen Leben. Lies die Bibel. Sieh zu, dass du geistlich wächst und biete dich an und sag immer, Herr, hier bin ich. Wo willst du mich haben? Und das nimmt das mit durchs Leben durch, auch wenn ihr einen Platz in der Gemeinde und eine Aufgabe habt, dass ihr von Zeit zu Zeit euch Zeit nehmt, um ruhig zu werden vor Gott und sagen, Herr, bin ich hier noch richtig? Oder hast du für mich was anderes? Ist es Zeit, weiterzuziehen? So. Und Gott wird euch zeigen und wird zeigen, dass das Zeit ist, weiterzuziehen, und dann könnt ihr diese Aufgaben abgeben und dann hat er für euch andere Aufgaben, vielleicht in einem anderen Teil der Welt. Oder wenn ihr in einem anderen Teil der Welt seid, dann wieder zurück in Deutschland. Aber das ist, wie wir machen können. Und das Zweite ist, bietet euch Gott an und fangt an, kleine Aufgaben zu tun. Also ich habe es auch dort in Kirgisistan erlebt und ich habe es in den Gemeinden hier erlebt und mit den Brüdern gesprochen, die in der Verantwortung stehen. Wisst ihr, es erwärmt einem das Herz, wenn dort Leute da sind, die jede Art von Arbeit sehen und sie machen. Es ist so nervenzerreibend und so energiezehrend, wenn ich da Leute habe, die mit mir sprechen, weil die dort eine große Aufgabe sehen, sie machen wollen, und ich weiß, das wird schwer, also da muss ich noch jemand finden, dass sie das zu zweit machen, dann wird das klappen. Aber er alleine, er wird das vielleicht anfangen, aber wird das nicht schaffen, durchzuziehen. So, und er diskutiert immer wieder mit mir, aber die kleinen Aufgaben, die da sind, die sieht er nicht und die macht er nicht. Ja, so, und das ist etwas, was ihr ganz bewusst tun könnt, was dieses Thema nach vorne laufen ist. Schaut, welche Aufgaben seht ihr und macht diese Aufgaben. Das sind kleine Aufgaben, das sind Aufgaben, die niemand bemerkt, das sind Aufgaben vielleicht, die niemand machen will, aber macht diese Aufgaben. Und wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und das ist, wie es funktioniert im Reich Gottes. Ja, und wenn ihr im Geringsten treu seid, dann kann euch Gott schicken und dann kommt ihr aufs Missionsfeld und ihr seid dort nicht irgendwie wieder so eine nervenaufreibende Last, sondern ihr seid eine Freude für jeden, der dort ist, weil ihr es gewohnt seid, die Arbeit zu sehen und sie zu tun. Und dann kann Gott euch andere Sachen geben. Und das Zweite ist auch diese Berufung in die Weltmission, diese Berufung zu Völkern, die nicht erreicht sind. Das ist auch nicht immer eine Lebensaufgabe. Das ist jetzt nicht so ein Punkt, okay, Gott ruft mich und jetzt muss ich alles aufgeben und den Rest meines Lebens dort leben. Es gibt viele Möglichkeiten, wo ihr in die Kurzzeitmission gehen könnt. Und einige von euch sind schon auf dem Weg. Für ein paar Monate, für ein halbes Jahr, ein Jahr. So, und wir haben Möglichkeit von der Gemeinde, ja, die Geschwister in Bolivien, die sind heilfroh, wenn dort junge Leute für 4 Monate kommen, um zu helfen, für ein halbes Jahr, für ein Jahr kommen, um zu helfen. So, und manchmal wird das länger. Ja, so, wir sind nach Kirgisistan auch erstmal für ein Jahr gegangen und dann haben wir gesagt, na, vielleicht 1 bis 2 Jahre. Und ich weiß noch, wie wir das da einem kirgisischen Pastor erzählt haben und der hat mich so prüfend angeschaut und gesagt, mach da mal eine Null dran, dann sind wir an der Realität etwas näher. Und dann hat er einfach gesagt, das Gespräch war da zu Ende. Der hat dann weitere Sachen gemacht. Und so kommt das manchmal auch. Man geht, und ich habe viele Missionare getroffen, die sind alle für 2 Jahre hingegangen und sind seit über 20 Jahren da. So, vielleicht um zum nächsten Mythos gleich zu kommen, aber für uns ist es manchmal beängstigend, sich vorzustellen, so viele Jahre irgendwo zu leben, wo die Leute mich nicht lieben, sondern hassen. Aber Gott arbeitet auf interessante Art und Weise. So, auch für uns dort nach Kirgisistan. Ich frage mich, warum Gott mit uns so vorgegangen ist, weil das war eigentlich anders geplant, dann ist das so geworden und jetzt sind wir da und jetzt bleiben wir erstmal da. Hätte er es, ich glaube, wenn, weiß nicht, für mich zumindest, hätte er es gleich gesagt, hätte ich es auch gleich gemacht. Aber vielleicht hätten die Kinder nicht mitgemacht oder ich weiß es nicht, was auf die ganze Familie bezogen. Aber so war sozusagen, naja, erstmal für 2 Jahre und dann kommt ihr zurück nach Deutschland und jetzt ist alles anders geworden. So, also, das ist ein Mythos, dass ihr eine übernatürliche Berufung braucht. Ja, zusammengefasst, lauft nach vorne, bietet euch an, übernimmt kleine Aufgaben, wächst dazu. Und habt auch den Blick offen, nicht für die ganz große Sache, sondern wenn sich Möglichkeiten ergeben, wenn ihr Zeit habt. Und ich finde das im Grunde gut, weil ich beobachte so ein bisschen die Jugend und ich finde das schön. Also vor 5 Jahren sind junge Leute, wenn sie dann mit dem Studium fertig waren, irgendwie für ein Jahr Work or Travel irgendwo nach Australien gegangen oder solche Sachen haben die gemacht. Aber ihr geht für ein Jahr irgendwo hin, wo die Menschen das Wort Gottes brauchen. Und das ist eine schöne Entwicklung. Mythos Nummer 2. Ja, Mission bedeutet, verkaufe alles, was du hast und geh und leb in Armut. Auch das ist ein Mythos, das ist nicht wahr. Es gibt Fälle, aber was ich erlebe und was ich in den Gesprächen mit Menschen und mit Missionaren, die ich jetzt kennengelernt habe, festgestellt habe, weil Gott jeden von euch kennt, weiß er, was ihr liebt, ohne dass ihr es vielleicht wisst, und er gibt euch das dort, wo er euch hinschickt. Ja. Ich habe mit einem alten Mann gesprochen, der viele Jahre, ich weiß gar nicht mehr wo, gearbeitet hat in einem Missionsfeld, und seine Kinder sind jetzt nach Laos, ehemaliges muslimisches, kommunistisches Land in Südostasien gegangen. So, und er hat gesagt, er hat die einmal besucht und er will die nicht nochmal besuchen. So, er hat gesagt, ich hasse Reis und die essen dort nur Reis. Ja, so, so arbeitet Gott nicht. Wenn er weiß, ah, du hast Reis, na gut, dann schicke ich dich dahin, wo sie nur Reis essen. Ja, er schickt dich dahin, wo sie kein Reis essen, sondern was anderes. Nudeln, dann arbeitest du halt unter den Italienern oder so. So, Gott kennt das, was wir brauchen. Und natürlich ist das Leben selten in Luxus. Und es gibt Zeiten, wo es Schwierigkeiten gibt. Aber das, was wahr ist im Leben der Missionare, deren Bücher wir lesen, und all derer, die ich kennengelernt habe, über die keine Biografien geschrieben werden. Gott versorgt seine Leute. Ja, so, und Gott versorgt die Menschen, sodass die nicht hungrig ins Bett gehen müssen. So, dass dort genug da ist. Es gibt Zeiten, wo wir dann Mittel brauchen und im Gebet stehen und Wunder erleben, wie Gott antwortet und Dinge gibt und Geld gibt und das alles. Aber das ist ein Mythos, dass das Leben als Missionar ein Leben voller Entbehrungen ist. Sondern es gibt immaterielle Dinge auf dem Feld, die uns so viel geben, dass wir die materiellen Dinge gar nicht vermissen. Also wir kommen aus einem Land, in dem irgendwie das Materielle ganz im Vordergrund steht. Also ich hatte jetzt, wir hatten zweimal quasi Verabschiedung von unseren Kindern. In Kirgisistan gibt es 3 Monate Sommerferien. So, und dann haben die halt schon Sommerferien gehabt, oder kurz davor, aber wir hatten die Verabschiedung von den Kids schon gehabt. Hier nach Deutschland gekommen, hier sind sie dann in eine Schule gekommen und dann haben die Ferien bei uns in Niedersachsen angefangen und dann haben die wieder eine Verabschiedung gehabt. Und ich habe festgestellt, okay, hier ist die Verabschiedung ziemlich materiell, es werden ganz viele Geschenke verteilt. Der kriegt ein Geschenk und die Lehrerin kriegt ein Geschenk. So, das wird alles mit Geschenken gemacht. Dort gibt es keine Geschenke. Also das ist so, und das hat mir gezeigt, okay, wir leben hier in einer Gesellschaft, wo das Materielle doch relativ im Vordergrund ist. Aber Gott belohnt euch mit Dingen, die wertvoller sind als die materiellen Dinge. Und deshalb ist Entbehrungen so in dieser krassen Form, wie wir uns das manchmal vorstellen, dass ich dann wirklich ganz arm lebe, nicht immer der Fall. Es gibt Menschen, die Gott dazu beruft, die dann diesen Weg gehen und dem Segen Gottes arbeiten, aber dann ist das für die auch nicht wirklich Entbehrung, sondern weil es diese immaterielle Belohnung gibt, nehmen sie den Verzicht auf diese materiellen Dinge gerne in Kauf. So, und das, was ich da sagen möchte, es ist nicht so, dass man dort vor sich hin irgendwie darbt und auf Gedeih und Verderb Gott ausgewiesen ist. Wir sind alle auf Gott angewiesen, wir sind alle von ihm abhängig. So, und in dieser Abhängigkeit leben wir und viele andere dort auch. Und so ist das Leben als Missionar nicht ein Leben voller Entbehrung, sondern genauso wie hier ein Leben voller Freuden und voller schöner Dinge. Mythos Nummer 3. Verfolgung. So, wenn ich in muslimische Länder gehe, um dort das Evangelium zu bringen, dann muss ich mich auf Verfolgung gefasst machen. So, relativ kurze Antwort, das ist sehr unwahrscheinlich. Das gilt für die Christen, die dort vor Ort sind, für die, unsere Geschwister aus dem Volk, wo wir hingehen. Also wenn ich unter den Usbeken arbeite, dann gilt das für die Usbeken, aber das gilt nicht für Ausländer. Da haben die Behörden schon Angst, dass es sozusagen auf dieser politischen Ebene Schwierigkeiten gibt mit den reichen Ländern, aus denen wir kommen. Und im Grunde alle Länder, für Zentralasien kann ich das sagen, aber das gilt für Afrika und überall, wo auch unsere Außenminister regelmäßig hinfahren. Alle wollen eigentlich gute Beziehungen zu Deutschland aufrechterhalten. So, und das heißt, uns Deutschen, das ist schon sehr, sehr unwahrscheinlich, dass wir dort körperlich Verfolgung auf uns nehmen. So, was Fakt ist, also das Schlimmste sozusagen, was uns passieren kann, dass wir festgenommen werden, vielleicht ein paar Tage in einer Zelle verbringen und wir dann aus dem Land ausgewiesen werden. Das ist so das Schlimmste, was uns passieren kann. So, es gibt ein paar Länder, wo es dann nicht von Seiten der Behörden, sondern wo es radikale Gruppierungen gibt, wo dann auch Schlimmeres passieren kann, aber auch das ist einfach statistisch sehr, sehr gering. Also wir kennen Fälle, es gibt da bei uns aus unserer Nachbarstadt in Wolfsburg zwei Mädchen, die getötet worden sind in Jemen vor einigen Jahren. So, es gibt diese Fälle, aber im Vergleich zu den 300.000 Missionaren, die in einer fremden Kultur arbeiten, sind das kleine Zahlen. So, das heißt, das ist recht unwahrscheinlich, dass die Verfolgung direkt uns betrifft. Verfolgung haben wir, weil wir mitleiden, wie wir sehen, wie unsere Brüder und Schwestern dort verfolgt werden. So, und das sind so ein bisschen, das ist die Schmerzen, die wir mitnehmen. Und das Zweite ist, wir nennen das Creative Access Nation. So, das heißt, viele Länder, da können wir nicht so offen missionieren wie hier. Also wir können uns da nicht mit Megafon an die Straße stellen und das Evangelium verkündigen. Dann kann es auch uns schlecht ergehen, ne? Weil dann gibt es Leute, die uns steinigen wollen und mit großen Steinen nach uns werfen. Da kann das schon körperliche Probleme mit sich führen. So, aber Creative Access Nation heißt, dass wir sozusagen mit einem kreativen Zugang versuchen, diese Leute zu erreichen. Das heißt, wir sind dort nicht als Missionare, nicht offiziell. Wir sind offiziell als Studenten, wir sind offiziell als Leute, die dort arbeiten, als Leute, die dort ein Business eröffnen möchten. So, das ist die offizielle Grundlage, Basis, auf der wir dort in diesem Land sind. Und dass wir Missionare sind, das ist inoffiziell, das ist sozusagen verborgen. Und auch die Art, wie wir dort arbeiten, ist nicht offen, dass wir durch die Stadt gehen und Traktate und Bibeln verteilen, sondern eher vorsichtig und weise. So, und da gibt es natürlich unterschiedliche Abstufungen. Ja, so, es gibt Dinge, wo ungefährlich ist und wo wir auch viel machen können. Und es gibt Dinge, die zu sind. Es gibt Dörfer, wo wir als Ausländer reinkommen und eine Chance haben, dort das Evangelium zu verkündigen, während die eigene Volksgruppe, die Kirgisen, nicht in dieses Dorf mit dem Evangelium reinkommen können. Und es gibt Dörfer, wo wir nicht reinkommen können und wo wir dann unsere lokalen Brüder und Schwestern bitten müssen, dorthin zu gehen und dort zu missionieren. So, und da ist viel Weisheit notwendig, viel Einfühlungsvermögen, viel Verständnis, wie das ausschaut, und dann kann man dort arbeiten. So, und das ist nicht einfach so. Man lebt so ein bisschen in dem Gefühl, dass uns die Behörden beobachten, dass sie ziemlich genau wissen, wo wir sind, wohin wir reisen, was wir dort machen. So, das heißt, für unser Land, für Kirgisistan kann ich das sagen. Also da hat einer, war der beim Geheimdienst, und die haben zu ihm gesagt, also wir wissen ziemlich genau, wer hier was macht. So, und es gibt halt für die irgendwo so eine rote Linie, solange ihr diese Linie nicht überschreitet, dürft ihr das machen. Weil wir natürlich auch viel Gutes machen, ja, weil wir helfen, weil wir etwas aufbauen und so weiter. Und so diese Hilfe wollen sie haben und so lassen sie uns diese Sachen machen. Aber wenn bestimmte, ja?
Ist dir bekannt, was so eine rote Linie wäre?
Ja, also eine rote Linie wäre, wenn ich in einem Dorf die Bevölkerung so gegen mich aufbringe, dass die mich steinigen, mich, also mir etwas antun wollen. So, das heißt, in diesem Fall muss die Polizei einspringen, muss mich dann aus dem Dorf rausholen. Da muss nicht viel sein. Also da ist passiert, dass Leute einfach Literatur verteilt haben. Das waren sogar Einheimische. Na, das waren Russen, die in einem kirgisischen Dorf Literatur verteilt haben, wo dann irgendjemand zu dem Mullah ist der islamische geistliche Führer der Moschee in diesem Dorf. So, und der hat dann halt ein paar junge Leute aufgehetzt und dann sind sie halt mit Stöckern und Steinen auf diese Leute losgelaufen. So, irgendjemand verständigt die Polizei und dann so. Das wäre so eine rote Linie. Eine andere rote Linie haben andere Leute überschritten, nicht wir. Die haben in der Stadt Süßigkeiten verteilt an Kinder, so einen großen Haufen Kinder versammelt und haben dann diese Kinder biblische Geschichten vorgelesen. So, und das war also in der Öffentlichkeit, in einem Park. Und das hat dann Aufsehen erregt. Da ist auch die Polizei gekommen, weil dann Leute sich angefangen haben aufzuregen. Und so, das sind so, ja, bestimmte Dinge. Also so ganz genau wissen wir nicht, was die roten Linien sind, so, aber es, ja, irgendwo gibt es da diese roten Linien und dann passiert relativ schnell. Also die kommen, die durchsuchen dein Haus, die finden dort irgendetwas und dann bekommst du irgendwie ein paar Tage Zeit, deine Klamotten zu packen, deine Dinge zu regeln und dann wirst du zum Flughafen exportiert, kommst auf eine schwarze Liste, du kommst auch in dieses Land nicht mehr rein. Dann ist es raus. So, und das ist also das Schlimmste, was dann passieren kann, ist dann, dass die alle deine Kontakte, die gesamte Organisation, die in dem Land ist, rausschmeißen. Das ist dann das nächste Schlimmere, was passieren kann. So, aber so diese Angst, okay, ich muss um mein Leben fürchten, wenn ich dorthin gehe, das ist selten. Also, wenn Gott jemanden von euch gezielt nach Afghanistan ruft, dann gibt es dort diese Gefahr. Ja, unter den Taliban, die fackeln nicht lange. Und das ist auch irgendwo der Geheimdienst und der islamische Radikalismus, das ist so dasselbe. So, in den allen anderen Ländern eigentlich drumherum, selbst in Pakistan, ist das so halbwegs getrennt. So, das heißt, die Radikalen sind nicht die Leute, die Behörden, die dort für Ruhe und Ordnung sorgen, sodass es dort deutlich entspannter ist. So, ja, Thema Verfolgung. Mythos Nummer 4, Mission ist Evangelisation. Ja, Missionar bedeutet, ich gehe den ganzen Tag und ich treffe Leute und ich erzähle ihnen das Evangelium. Das ist eine Sache, die ich viele, viele Jahre geglaubt habe. Und weil ich gedacht habe, ich bin ja mehr ein Lehrer als ein Evangelist, dann ist Mission nichts für mich. Aber Mission ist viel mehr. So, auf dem Missionsfeld werden alle Gaben benötigt. Ich möchte das einfach mal erklären. So, wenn wir ein Land haben, in dem es keine Gemeinde und keine Christen gibt und Gott schickt dort jemanden hin, dann ist das, was er tut, Evangelisation. So, und dort wird schon die Gabe des Evangelisten benötigt und die Gabe des Beters wird dort benötigt, weil es darum geht, ja, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen und ihnen das Evangelium zu sagen. Und also ich weiß nicht, ob das die Gabe des Evangelisten für euch klar ist. Ich habe ein paar Leute getroffen. Evangelist, er spürt suchende Menschen. Wenn dort irgendwie 5 Leute stehen, kann er nach einem kurzen Gespräch herausfinden, wer von diesen Menschen erweckt ist. Weil ein Mensch, der erweckt ist, der versteht die frohe Botschaft. Und der Evangelist spürt den Moment, wo er sagen kann, was ist mit dir? Willst du das auch haben? Willst du gerettet werden? So, Evangelisten, die, und das ist ein Beispiel aus der Praxis, so, der setzt sich im Café, bestellt einen Kaffee. Und das Mädchen, das ihm den Kaffee bringt, mit ihr wechselt ein paar Worte. Und dann kommt sie nochmal, weil das, was er gesagt hat, bei ihr etwas angestoßen hat. Und dann wechseln sie noch ein paar Worte. Und dann ist er schon und betet mit ihr und sie bekehrt sich. So, der hat vielleicht 40 Sekunden mit ihr gesprochen, aber in diesen 40 Sekunden hat Gott ihn gebraucht, um genau ins Herz das zu sagen, was sie gebraucht hat, und sie zu fragen und sie dahin zu bringen, dass sie sich bekehrt. So, Evangelisten, das sind, ja, also ich als Lehrer, ich streue viel aus. Ich spreche, ich sage, ich erzähle das Evangelium, sodass Menschen es verstehen. Aber sie spüren, wo das Evangelium aufgeht. Und sie, so, das ist die Gabe, die sie haben. So, und solche Leute braucht man in diesem Anfangsstadium, wo es noch niemanden gibt. Wenn es dann eine kleine Gemeinde gibt, dann müssen die Geschwister dort weitergeführt worden im Wort Gottes. So, und spätestens dann braucht man auch Lehrer, man braucht Seelsorger um diese Leute. So, und dann braucht man Lehrer, dann, wenn diese Geschwister in dieser Gemeinde trainiert werden sollen, um selber rauszugehen, um auszustreuen oder zu begießen oder auch zu ernten, das, was der Evangelist macht. So, damit die Gemeinde weiter wächst. So, und in dieser Phase ist schon klar, das ist, da brauchen wir alle Gaben, die es da gibt. So, und in den meisten Ländern dieser Welt und unter meisten Völkern in dieser Welt gibt es schon Geschwister, gibt es schon Christen. Und so werden auf dem Missionsfeld nicht nur die Evangelisten benötigt. Auch sie werden benötigt. Ja, auch sie werden in Kirgisistan benötigt. Wir haben dort Volksgruppen, die sind nicht erreicht. Die haben die Bibel nicht in ihrer Sprache. Da gibt es 60.000 Leute, die in Kirgisistan leben, die Dungan. Unter denen gibt es maximal 5 Leute, die bekehrt sind. Von den 60.000. Es gibt keine Gemeinde unter ihnen, obwohl dort Menschen seit 25 Jahren treu gearbeitet haben, Evangelisten unter ihnen gewirkt haben, Beziehungen aufgebaut haben, gesprochen haben. Dort scheint das irgendwie verschlossen zu sein. So, und es ist dort viel Arbeit. Also ich kenne persönlich Leute, die dort 25 Jahre mitten im Dorf gelebt haben. Ich weiß, dass dort Schulen aufgebaut wurden, wo in den Schulen, in die Herzen der Kinder sehr viel gestreut worden. Und einige dieser Christen sind zu Jesus gekommen, weil das, was in der Schule 9 Jahre lang gestreut wurde, in ihnen aufgegangen ist, diese Saat. So, aber es gibt dort keine Erweckung unter ihnen. So, und wir brauchen nach wie vor Evangelisten, die zu dieser Volksgruppe hingehen, ihre Sprache lernen, um das ihnen zu sagen. So, und so ist es im Grunde, ja, wenn wir nach Bolivien schauen, auch dort werden alle Gaben benötigt. Das ist dort nicht, dass man Evangelisten braucht, sondern alle Gaben werden dort benötigt in der Mission. Und so ist das halt nicht ein Punkt zu sagen, okay, ich bin kein Evangelist, dann ist Weltmission nichts für mich, sondern die Gaben, die du hast. Und wir haben gestern in dem Thema von den Gaben und Aufgaben gehört, dass Gott auch Gaben gibt, wenn wir Aufgaben übernehmen. So, das ist ein Mythos und wieder so eine Ausrede, die uns abhält davon, unseren Blick zu öffnen für die, die ohne Jesus ganz tief in der Dunkelheit leben. Und das Letzte, das ist so ein bisschen alle zusammen, der Mythos. So, das ist so, es gibt Menschen für die Weltmission und es gibt Menschen für Inneres, ja, für die Gemeinde. Und so, ich bin derjenige, der für das Innere gedacht ist und Mission geht mich nichts an. Und das ist auch nicht wahr. Der Missionsauftrag von Jesus, der lautet: Geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Also das sind in Matthäus die letzten Worte, die Jesus sagt. In der Apostelgeschichte sagt Jesus ein bisschen anders. Er sagt: Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, Samarien und bis an die Enden der Erde. So, aber das ist allumfassend. Und die Tatsache, dass dieser Missionsauftrag noch nicht abgeschlossen ist, weil noch nicht alle Menschen davon gehört haben. So, wir haben vorhin die Statistik gehört, ein Drittel der Menschen nennt sich Christen. Zwei Drittel der Menschen haben Zugang. Sie kennen einen Christen, der ihnen die frohe Botschaft sagen könnte. Oder sie können in ein Land gehen, in einen Laden gehen und dort eine Bibel kaufen in ihrer Sprache. Sie haben Zugang zum Wort Gottes. So, sie werden durch soziale Medien vielleicht angesprochen, und wenn sie Fragen haben, wissen sie, an wen sie sich wenden können, um diese Fragen zu beantworten. Wenn ein Mensch von Gott erweckt ist, zwei Drittel von ihnen haben einen Zugang zu jemandem, der ihnen die frohe Botschaft sagt. Aber ein Drittel der Menschheit hat diesen Zugang nicht. Ein Drittel der Menschheit hat keinen Laden, wo er hingehen kann und eine Bibel kaufen kann. So, da gibt es bei uns eine Geschichte. Ein junges Mädchen wird von ihrer Studienkollegin, also die studieren zusammen, sie spricht sie an. Die stellt ihr die Frage: Glaubst du, ob du in den Himmel kommst oder in die Hölle? So, und die weiß ziemlich genau, die kennt ihr Leben und ihre Gedankenwelt, und sie sagt: Ich komme in die Hölle. Und dann sagt sie: Willst du wissen, wie du in den Himmel kommst? Ja, will ich wissen. Und dann erzählt sie ihr das Evangelium, und die will mehr wissen. Und dann will sie eine Bibel kaufen, und dann läuft sie, und dort gibt es so Läden, wo muslimisches Zubehör, also wo Koran und die Gebetsteppiche, und die haben ja sowas wie einen Rosenkranz, so solche Dinge, das alles für Muslime wird dort verkauft. Sie läuft in diesen Laden und fragt, ob die dort eine Bibel haben. Ja, so der Ladenbesitzer, der packt sie und schmeißt sie direkt aus dem Laden raus. So, und in der ganzen Stadt kann sie nirgends eine Bibel kaufen. Gibt es keinen Laden. Und die ist verzweifelt, und die geht und die sieht irgendwie eine Mülltonne, greift in die Mülltonne raus und holt dort ein Neues Testament raus. So, irgendjemand hat es bekommen und hat es weggeschmissen, aber Gott führt sie an diese Mülltonne, sodass sie das Neue Testament nimmt und dass sie sich bekehrt. So, Gott tut manchmal Wunder, aber es ist halt ohne eines Wunders und Eingreifens kann man das nicht kaufen. Und es gibt Menschen, die sind erweckt, die suchen. So, es gibt Moslems, die sehen sehr streng aus, weil sie alle Gebote halten und sehr von einer gewissen Art und Weise radikal aussehen. Aber im Inneren suchen sie nach Gott. Im Inneren ist, wie bei vielen anderen Menschen, dieses Schreien der Seele und dieses Suchen der Beziehung zu Gott. Und sie finden Gott nicht dort. So, ein Drittel der Menschheit hat keinen Zugang. Und das ist das Erntefeld, das weiß ist. Und wo Gott Menschen haben will. Wo Gott Menschen ruft in die Ernte. Wo es wenige Arbeiter gibt. Wo es auf eine Stadt von 40.000 Einwohnern ein Missionar gibt. Und das Schöne ist, jeder von euch kann an dieser Arbeit, die Gott auf der ganzen Welt tut, an dem Sehnen Gottes, dieses eine Drittel auch zu erreichen, teilhaben. Ganz einfach, indem ihr betet. Indem ihr dieses Thema Mission zu eurem Gebetsanliegen macht. Indem ihr Kontakt aufbaut mit den Leuten, die dort sind. Ja, Kontakt aufbaut nach Bolivien, Kontakt aufbaut zu den Jugendlichen, die hier unter euch sind, die jetzt auf das Schiff gehen oder irgendwo anders unterwegs sind. Dass ihr Informationen und Gebetsanliegen von ihnen bekommt und dass ihr aktiv betet, dass ihr darum betet, dass Gott die Herzen der verschlossenen Völker aufmacht. Wisst ihr, wenn wir in die muslimische Welt schauen, wir erleben zurzeit unglaubliche Erweckungen in Iran und in Pakistan. So wie in Afghanistan in der Mitte nicht. Aber in diesen beiden Ländern wächst das Volk Gottes in einer unbeschreiblichen Art und Weise. So, aus Iran kommen Busse mit Leuten, und zwar 3-4 Busse rüber nach in die Türkei, um dort getauft zu werden. In Iran können die nicht getauft werden, weil dort die Verfolgung so ist. Aber es kommen viele Leute, hunderte von Leuten, um getauft zu werden. So, das wächst. Und ich habe mit einem Missionar gesprochen, der in Jordanien arbeitet, und er sagt, die sind schon seit 10 Jahren dort. Und so, sie tun genau das Gleiche, was die Leute in Iran tun, und es passiert nichts. Und andere Leute tun andere Dinge. So, das heißt, verschiedene Missionare, die versuchen alles, was wir wissen, wie wir Leute erreichen können, und es passiert nichts. In den letzten 10 Jahren haben sie nicht einen Menschen getauft. Und er ist entmutigt. Und ich habe ihm diese Geschichte von Jesaja vorgelesen, von der ich vorhin gesprochen habe. Als Jesaja sagt, Herr, hier bin ich, sende mich. Wisst ihr, was Gott ihm darauf antwortet? Gott antwortet, ich werde das Herz des Volkes verschließen. Du wirst dein Leben lang predigen und es wird sich niemand bekehren. Also er sagt das nicht wörtlich, er sagt, du wirst predigen, aber die Menschen werden es nicht hören. Und Jesaja sagt, Herr, wie lange? Und Gott sagt, bis alle Städte in Israel zerstört sind. So, das ist ein Auftrag, mit dem Gott Jesaja ausgesandt hat. Du wirst dein Leben lang predigen und es wird sich niemand bekehren. Und das hat ihn nicht davon abgehalten, zu predigen. Und so gibt es Menschen, die Gott heute aussendet, die dort sind, die treu ihren Dienst tun und die keine Frucht sehen. Wir haben einen Missionar, der unter den Dungan 25 Jahre gearbeitet hat. Und Anfang des Jahres hat Gott ihn nach Hause genommen. Und er hat keine Frucht gesehen. Und so kann das sein. Aber das Gebet ist das, was den Arm Gottes bewegt. Und wenn wir hier ernst beten für diese Völker, die verschlossen sind, wo der Boden so hart ist, wie dieser, wie das, was am Weg ausgestreut wird und Menschen da sind und Tag für Tag ausstreuen und dort nichts aufgeht, dass Gott das Volk, diesen Boden aufmacht, sodass dort Frucht entstehen kann. Dass wir für diejenigen beten, die dort dienen, die dort arbeiten. So, wenn wir die Namen kennen, für die Namen der Menschen, wenn wir ihre Gebetsanliegen kennen, für die aktuellen Gebetsanliegen. Aber selbst wenn wir nichts kennen, können wir dieses Thema Weltmission und die Menschen, die nichts von Jesus können, zu einem unserer Gebetsanliegen machen. So, und das Zweite ist, wir können geben. Wir können finanziell die Missionare unterstützen. So, und auch hier, ich spreche gar nicht über mich, sondern wir haben hier junge Leute, die aufs Schiff gehen. Wir haben hier junge Leute, die etwas anderes planen. Wir haben junge Leute, die zurzeit schon in Bolivien sind und arbeiten. So, wir können sie unterstützen, jeder von euch, mit einer kleinen Summe jeden Monat. Aber ihr könnt aktiv beitragen, dass Menschen dort, wo sie sind, das Wort Gottes sagen können. Und das hat mir Gott gezeigt und das ist irgendwie das Besondere. Wir können ein Teil davon werden, was Gott woanders tut. Weil wir es ermöglichen, dass diese Leute dort sein können, um dort das Wort zu sagen, dass sich Menschen dort bekehren. So, und das sind, das könnt ihr machen. Und ihr müsst nicht riesigen Summen. Das können ganz kleine Beträge sein. Aber diese kleinen Beträge, Gott sieht alles und Gott gebraucht auch diese kleinen Beträge, um etwas auszurichten. So, ja, ich will dann nicht weiter eingehen. So, schaut auch einfach, wo gibt es Möglichkeiten, wo kennt ihr Leute? Und wie könnt ihr das unterstützen, wo ihr aus, aus, ja, aus Deutschland heraus Dinge ermöglicht, Projekte ermöglicht, Türen öffnet, damit das Evangelium irgendwo hingehen kann, wo es jetzt noch nicht ist. Und so ist es halt keine Ausrede zu sagen, okay, Mission, da gibt es Leute, die dafür zuständig sind und ich bin nicht dafür zuständig, sondern jeder von euch. Und wie das am Anfang schon gesagt habe, in den Momenten oder in Momenten eines Lebens, vielleicht in 10 Jahren, vielleicht in 15 Jahren, vielleicht in 20 Jahren, hört nicht auf, euch Gott anzubieten, auch wenn ihr einen festen Platz hier habt. Vielleicht noch einmal noch ein Wort zum Thema geben. Ich habe Menschen getroffen. Sie haben für sich den Auftrag Gottes, und wir haben davon gesprochen, den Platz in der Gemeinde finden, ja, gestern, als Paul über das Thema gesprochen. Und sie haben den Platz gefunden, die haben gesagt, okay, ich bin hier und meine Aufgabe ist jetzt, so viel Geld wie möglich zu verdienen, um so viel Geld wie möglich zu geben, damit Gottes Wort ausgebreitet wird. Wir haben Gemeinden kennengelernt, die für sich als Gemeinde gesagt haben, unser Auftrag ist es, denen zu dienen, die dienen. Und die haben uns, wir hatten eine Konferenz gehabt in Zentralasien, wo aus den ganzen Stan-Ländern dort die Missionare zusammengekommen sind. Und dann sind die gekommen und haben so eine Kinder, während der Konferenz für unsere Kinder eine Kinderfreizeit abgehalten, die, also wenn wir dort Kinderfreizeiten machen, ist das dort alles sehr, sehr einfach. Ich habe ja gesagt, mit materialistisch sind wir dort anders unterwegs. Das ist alles so. Und die haben dort Deko mitgebracht, die haben dort Verkleidung, die haben dort Geschenke mitgebracht. So, das war so etwas ganz, ganz, ganz Besonderes, was unsere Kinder erlebt haben. Das ist, hier wäre das normaler Standard. Das ist so wie eine Kinderfreizeit wie sonst auch. Aber für unsere Kids dort war das etwas. Und sie sind mit 6 Leuten gekommen und haben mit 6 Leuten diese Kinderfreizeit dort gemacht. Und das war, da war so eine Liebe, mit der sie das gemacht haben. So, die haben den Auftrag und den Platz sozusagen nicht als Einzelne, als Gemeinde gesehen. Okay, meine Aufgabe ist zu dienen, denen, die dienen. Und das kann auch ein Platz sein, zu dem Gott dich hier beruft. Dass du hier in der Gemeinde bist, in der Gemeinde die Aufgaben machst, die du machst, aber dass du den Auftrag annimmst und sagst, ich will denen dienen, die dort stehen, die dienen. Und das kannst du, indem du gibst, aber nicht nur Geld gibst, sondern indem du Menschen ermutigst, mit denen du diesen Menschen Nachrichten schickst, indem du Kontakt mit ihnen aufbaust, an ihrem Leben teilhast und sie ermutigst durch den Kontakt, vielleicht dadurch, dass du sie besuchst und damit denen dienst, die dort dienen. Und das kann jeder von euch, das kann jeder von uns machen. Und so haben wir verschiedene Mythen und ich weiß nicht, ich hoffe, dass ich so ein paar Dinge zerstreuen konnte, falls sie bei euch waren. Vielleicht habt ihr das alles schon so ganz klar gesehen, ganz nüchtern und nicht so romantisch verklärt wie ich. Aber ich hoffe, dass das rübergekommen ist, dass das Thema Mission jeden von uns angeht und jeder von uns etwas tun kann, damit all diejenigen, die noch nie was von Gott gehört haben, diese herrliche Botschaft hören, die sie frei macht. Damit diejenigen, die in einer kompletten Hoffnungslosigkeit leben, eine Hoffnung bekommen. Eine Hoffnung, nicht nur, dass das Leben hier besser wird. Und das wird besser. Wenn Menschen sich bekehren, verändert sich die Gesellschaft und es wird besser. Aber dass sie eine Hoffnung bekommen auf ein ewiges Leben. Zu Ehre Gottes. Amen.